Nenn mich nicht. Der Diversity Talk von Radio 1 und RBB Kultur mit Hadne Tesfay und Sophia Wetzke.
Hallo und herzlich willkommen zu Nenn mich nicht der Talk. Wir wollen heute über Rassismus sprechen. Über den in unserem Alltag und den in unseren Strukturen. Darüber, warum er in Deutschland ein fundamentales Problem ist und wer eigentlich was genau dagegen tun kann.
Und damit vertiefen wir die Idee unserer Videoreihe, Nenn mich nicht, eine Social-Media-Aktion von Radio 1 und RBB Kultur. Eine Person of Color hat eine Minute lang über einen Begriff gesprochen, den sie oder er nie wieder hören möchte.
Für mich zum Beispiel ist es total rassistisch, wenn jemand, den ich überhaupt nicht kenne, mein Deutsch als akzentfrei lobt.
Nenn mich nicht
Fidji,
Nafri,
Macho, Türke,
Fehl am Platz,
Quotenschwarze,
unterdrückt,
Mulatte, Esel.
Es tut einfach weh.
Es ist einfach wahnsinnig degradierend und demütigend.
Es geht sehr, sehr tief.
Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich schon Quotenschwarzer genannt wurde, ob das jetzt im privaten Kontext ist oder jetzt im beruflichen Kontext. Und meistens ist das so als eine Art Scherz gedacht, so der Quotenschwarze.
Beim ersten Mal, muss ich zugeben, war ich schon schockiert.
Nenn mich nicht Fehl am Platz, nenn mich lieber Vorbild. Lass dich niemals von irgendjemandem runterkriegen. Und wenn du dir was in den Kopf setzt, dann tu alles dafür, um dieses Ziel auch zu erreichen. Lass dich nicht aufhalten und träum groß. Dream big, so wie just do it.
Die Videos von Nenn mich nicht, die haben eine ganze Reihe wichtiger Themen deutlich gemacht. Das haben wir auch an den vielen Kommentaren unter den Clips gemerkt. Die Clips werden zurzeit an die Seitenwand der James-Simon-Galerie in Berlin projiziert. Und deshalb treffen wir uns auch heute hier zum Gespräch. Wir wollen die Aspekte, die die Clips offengelegt haben, heute ein bisschen näher besprechen.
Dafür haben wir uns spannende GästInnen eingeladen. Zum Beispiel die Soziologin Dr. Natasha A. Kelly und den Journalisten Mohamed Amjahid zu der Frage, was Rassismus eigentlich genau ist und wie er unsere Gesellschaft durchdringt.
Außerdem die Autorin Olga Grasnova und die Afrika-Wissenschaftlerin Josefina Prako zur Frage, wie Sprache unser Denken und unsere Identität bestimmt.
Den Aktivisten Jeff Quasi Klein und Museumsdirektor Professor Stefan Weber zu der Frage, was wir in den Institutionen, im Kulturbetrieb, in Museen und in der Politik verändern können.
Nenn mich nicht der Talk ist eine Idee von Radio 1, von RBB Kultur, den Staatlichen Museen zu Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Und hier sind unsere ersten GästInnen.
Mein Name ist Mohamed Amjahid, ich bin freier Journalist und Buchautor. Meiner Meinung nach muss sich die weiße Dominanzgesellschaft mit sich selbst kritisch auseinandersetzen, sonst wird das nichts mit der Gleichberechtigung.
Ich bin Natasha Kelly, ich bin Wissenschaftlerin, Autorin, Kuratorin, Regisseurin und Filmemacherin. Und ich bin der Meinung, dass wir lernen müssen, strukturellen Rassismus auf derselben Ebene wie das Patriarchat und wie Kapitalismus zu lesen, damit wir auch strukturelle Lösungen dagegen finden.
So, jetzt kennen Sie die TeilnehmerInnen unserer ersten Gesprächsrunde, in der es um die Grundlagen gehen wird. Wir werden da ein bisschen Begriffsklärung machen und bevor Sie sich jetzt zu Hause wundern, wir werden uns duzen. Das hat nichts mit Distanzlosigkeit zu tun, sondern entspricht einfach nur der Abmachung, die wir im Vorfeld getroffen haben.
Und damit möchte ich unseren ersten Gast vorstellen. Mohamed Amjahid wird 1988 in Frankfurt am Main geboren und ist 7 Jahre alt, als die Familie zurück nach Marokko geht. Das ist das Land, aus dem seine Eltern ursprünglich ausgewandert waren. Als Erwachsener lebt er wieder in Deutschland, studiert Politikwissenschaften an der Berliner FU, volontiert beim Tagesspiegel, wird leitender Redakteur beim Zeitmagazin. Mittlerweile ist er freier Journalist für verschiedene Redaktionen. Und im März kam sein zweites Buch heraus, Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken. Herzlich willkommen, Mohamed.
Hallo.
Du hast mal gesagt, du und deine Geschwister, ihr hättet euch so ein bisschen verschleppt gefühlt, als eure Eltern euch eingepackt haben und zurück mit nach Marokko genommen haben. Was glaubst du, welchen Unterschied hätte es gemacht für euch und vor allem für dich persönlich, wenn ihr die ganze Zeit in Hessen geblieben wärt?
Ich glaube, es ist für Kinder allgemein schwierig, aus einer Umgebung herausgerissen zu werden. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich glaube, als junger Mensch habe ich gedacht, was fällt meinen Eltern eigentlich ein, von Deutschland nach Marokko die Kinder irgendwie zu verschleppen und da auch einige Chancen irgendwie kaputt zu machen, was den Bildungsaufstieg angeht. Habe aber später verstanden, dass meine Eltern ihre Gründe hatten. Und im Buch schreibe ich ganz klar, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bildungssystem Hessens der 90er Jahre ganz anderswo gelandet wäre. Das bedeutet nicht, dass andere Bildungswege oder Jobs schlechter sind als das, was ich jetzt mache. Aber damals wie heute hat dieses System für migrantisierte Kinder einen gewissen Plan. Da werden Kinder auf Hauptschulen abgeschoben, in Problemkindergärten irgendwie geparkt. Und das haben meine Eltern mit quasi antizipiert und deswegen haben sie ihre Kinder eigentlich in Sicherheit gebracht. Und danach kann ich ja schon davon erzählen, dass ich in Berlin, in Deutschland dann studieren konnte. Und die Krux ist, wären wir in Hessen geblieben, hätte ich das vielleicht nicht machen können.
Das heißt, im Nachhinein konntest du nachvollziehen, dass eure Eltern so gehandelt haben?
Ja, ich habe mit meinem Vater ganz oft gestritten und der hat immer so Witze gemacht, das Wetter ist besser in Marokko und die Karotten schmecken besser. Mittlerweile werden die ja nach Europa importiert oder exportiert, je nachdem, wie man sich das anschaut. Aber heute, auch nachdem ich all diese Theorietexte gelesen habe über strukturellen Rassismus, über das Patriarchat und postkoloniale auch Wirkmächte, verstehe ich wirklich auch, warum meine Eltern das so gemacht haben.
Nun bist du in Deutschland geboren und hast trotzdem erst 2020 die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Warum hat das so lange gedauert?
Ich bin kein Jurist, aber weiß, dass in Deutschland noch das Gesetz von 1913 gilt. Das heißt ganz grob, wenn man kein deutsches Blut in sich trägt, dann ist man erstmal nicht deutsch. Es wurde mehrfach reformiert, aber es möchte weiterhin im Grundsatz das deutsche Volk reinhalten. Und das hat dazu geführt, dass ich, obwohl in Deutschland geboren und dann auch später hier früh schon arbeiten konnte, dass ich erst spät die deutsche Staatsbürgerschaft, aka großes Privileg, mir quasi holen konnte. Und jetzt wird man mich halt nicht mehr los. Deswegen, das ist so der Nebeneffekt.
Ich möchte Ihnen natürlich auch Natasha Kelly vorstellen. Die wird 1973 in London geboren und wächst in Deutschland auf. Während ihrer Schulzeit, da vermeidet sie noch die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus, obwohl sie genug rassistische Erfahrungen macht. Heute sagt sie darüber, dass das wahrscheinlich ein Schutzmechanismus war. Sie studiert Kommunikationswissenschaft, Soziologie und englische Philologie in Münster und beginnt die Aufarbeitung nicht nur der eigenen schwarzen deutschen Identität. Sie lehrt und forscht an zahlreichen Universitäten in Deutschland und in Österreich, promoviert, dreht Filme, inszeniert Theaterstücke und schreibt Bücher. Ihr neuestes ist gerade erst erschienen. Es heißt Rassismus, Punkt. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Ausrufezeichen. Herzlich willkommen, Dr. Natasha Kelly.
Hallo.
Hallo Natasha, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gerade gesagt, dass du in deiner Schulzeit dich nicht so sehr mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hast. Das kam erst später. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, als du gesagt hast, so, jetzt beschäftige ich mich nicht nur persönlich, sondern eben auch beruflich als Soziologin mit diesem Thema?
Ja, ich erinnere mich sehr gut dran tatsächlich. Und das war, nachdem meine Tochter das am zweiten Schultag, an ihrem zweiten Schultag nach Hause kam und nicht mehr in die Schule wollte. Na, also sonst war sie hatte so eine riesengroße Vorfreude. Ich bin ein Schulkind, rannte sie durch die Wohnung mit diesem riesengroßen Tornister auf dem Rücken. Du wirklich gedacht hast, die fällt nach hinten, wenn du sie nicht festhältst. Und dann kam sie am zweiten Tag wieder und wollte nicht mehr hin. Und das hat mich ganz anders getroffen, als selbst am eigenen Leib Rassismus-Erfahrung zu machen. Dann bin ich erstmal los und wollte wissen, was da los, ne? Und ja, und da, seitdem ist es Thema. Und da meine Tochter jetzt 26 wird, sind es einige Jahrzehnte jetzt, ja.
Dann lass uns doch gleich mal einsteigen in ja so eine Art Begriffsklärung. Was verstehst du unter Rassismus und inwiefern unterscheidet sich das von der allgemeingängigen Definition oder von dem, was viele Menschen so im Kopf haben, wenn wir über Rassismus und Rassismuserfahrungen sprechen?
Also ich glaube, ich würde zuerst eine zweite Frage beantworten. Ich glaube, dass Rassismus gerne auf seine individuelle Ebene reduziert wird, als Handlung aber ausschließlich als Handlung gesehen wird. Wenn beispielsweise irgendjemand das N-Wort zu mir sagt. Ich glaube, das Thema Rassismus und Sprache haben wir später auch noch. Das wird ja gerne dann irgendwie erklärt als vermeintliche Intention oder es heißt dann, oh, das habe ich ja nicht so gemeint oder ich habe es nicht gewusst. Ja? Das ist das, was im allgemeinen Wissen, würde ich sagen, als Rassismus gewertet wird. Aber Rassismus ist mehr als das, um einiges mehr. Das ist das, wenn wir von strukturellem Rassismus sprechen, ist es eine Ideologie, die wirklich seit vielen, vielen Jahrhunderten, ich würde sagen, im Christentum begonnen hat, also wirklich mit der Farbsymbolik, schwarz ist böse und weiß ist rein. Und diese Idee wurde auf Menschen übertragen. Das heißt, dass Menschen, die dann so aussehen wie du und ich, wir waren dann gottlos und so weiter und so fort. Da kam die Idee vom der schwarze Mann, der bringt den Tod und so weiter und so fort. Das hat ja dann auch später die Kolonialisierung begünstigt, was ja durch Missionierung erfolgt ist. Also ohne die Kirche, ohne die Missionare und die Christianisierung des afrikanischen Kontinents beispielsweise, wäre Kolonialisierung gar nicht möglich gewesen. Und diese strukturelle Idee, also diese Ideologie, die Rassismus ist, die ist multidimensional. Also das heißt, das ist sehr, es ist eine Machtmatrix eigentlich, die entstanden ist. Und vor allem, es hat sich dann über verschiedene Diskurse in die Strukturen der Gesellschaft eingeschrieben. Einen, und ich würde sagen, der bekannteste Diskurs ist der biologische Diskurs, wo eben das Rassedenken materialisiert wurde, der Rassebegriff entstanden ist. Und es gibt aber auch andere Diskurse. Also einen habe ich ja schon genannt, also mit Kolonialisierung, das war ja ein wirtschaftlicher Diskurs. Es gibt politische Diskurse, den Mohammed beispielsweise schon genannt hat, mit dem Staats- und Angehörigkeitsrecht, was auf das Gesetz von 1912, 1913 zurückgeht. Also Rassismus ist diskursiv und läuft auf ganz viele verschiedene Ebenen und schreibt sich so auf ganz viele verschiedene Ebenen in Gesellschaft ein. Aber wir neigen dazu, es eben auf eine Ebene zu reduzieren. Und das ist halt fatal.
Ja. Warum ist es so wenig zielführend, wenn wir auf dieser einen Erfahrungsebene bleiben? Warum ist es wenig zielführend und vielleicht auch für dich als Soziologin das große Bild im Kopf habend auch unbefriedigend?
Weil es natürlich gerade als Soziologin untersuche ich ja Gesellschaft und als Kommunikationswissenschaftlerin Gesellschaftskommunikation. Und wenn wir letzten Endes das große Ganze aus dem Blick nehmen, neigen wir dazu, nur in einzelnen Personen die Ursache zu suchen. Ne? Also das heißt ja dann ganz schnell, er oder sie ist ein Rassist. Aber das finde ich ist, da ist noch eine weite Spanne zwischen Rassismus und einem eigentlichen Rassisten. Und das ist das, was wir uns tatsächlich mehr angucken müssen. Wir müssen lernen, Rassismus als strukturelles Phänomen auf derselben Ebene wie das Patriarchat und Kapitalismus zu lesen. Was schwierig ist, dass wir für zwei Phänomene nur einen Begriff haben. Während das Patriarchat Sexismus entstehen lässt, während Kapitalismus Armut entstehen lässt, das ist etwas, was wir bekämpfen können, ganz gezielt auch messen können, generiert Rassismus. Und das ist ein ewiger Kreislauf, in dem wir uns befinden, wo es von der Allgemeinheit eben nur als Diskriminierungsform gesehen wird, nicht aber das Ganze, was dahinter steckt eigentlich. Und wo wir aber ran müssen, ist ja das Rassedenken. Wir müssen ja in ein Umdenken forcieren, um die Strukturen zu verändern. Ja, also auch wirklich an diese kognitive Ebene müssen wir ran.
Lieber Mohammed, wir haben gerade Nataschas Perspektive gehört. Das ist der strukturelle, der soziologische Ansatz. In deinem Buch verfolgst du einen eher alltäglichen Blick. Das Buch heißt Der weiße Fleck. Es ist sogar die Anleitung zum antirassistischen Denken. Vielleicht fangen wir nochmal bei der Grundlage an. Was ist das für ein Fleck, den du beschreibst und warum ist der explizit weiß?
Ich glaube, dieser praktische Ansatz baut auf die wichtige Arbeit von Natascha zum Beispiel auf. Das, was Natascha gesagt hat, hat ja ganz konkrete Auswirkungen, über was wir zum Beispiel alltäglich sprechen. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, genau über diese Alltagssituation, diese Mikroaggression, die es ja gibt und über die ich auch gerne sprechen möchte, zum Beispiel, dass ich irgendwo in Kreuzberg automatisch auf Englisch angesprochen werde, weil Menschen mich als anders lesen. Und ich bin jetzt nicht dagegen, dass wir darüber reden, aber wie schon der Buchtitel von Natascha sagt, also ein strukturelles Problem braucht strukturelle Lösungsansätze, geht es viel, viel tiefer. Ich bin jemand, der ja in einem anderen Leben auch investigativ journalistisch arbeitet und ich schaue mir zum Beispiel das Polizeiproblem an, dass wir hier auch in Berlin zum Beispiel, aber auch in anderen Bundesländern in den vergangenen Monaten ja intensiv diskutieren mussten, nicht weil es neu ist, sondern weil plötzlich einige da hingeguckt haben. Und dieser Ansatz von mir, den ich da verfolge und den ich versucht habe, mit der weiße Fleck zu umschreiben, zielt eigentlich auf ein Privileg, das ein bisschen paradox ist, weil das größte Privileg, was alle weiße Menschen eigentlich haben, ist, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Ich als Cis-Mann zum Beispiel, also als jemand, der sich im Geschlecht fühlt, in dem er geboren worden ist, muss mich eigentlich nicht mit Sexismus auseinandersetzen. Das ist mein Privileg und es ist Arbeit und kostet auch viel Energie, sich hinzusetzen und zu sagen, nee, wie sieht das eigentlich strukturell in der Gesellschaft mit Blick auf das Patriarchat aus? Und das angewendet auf Rassismus, da spreche ich von der weiße Fleck und hoffe, dass viele sich dann doch diese Mühe machen.
Aber das Interessante ist ja auch, dass so viele weiße Menschen so empfindlich und angegriffen reagieren, wenn man sie auf das eigene Privileg anspricht. Warum glaubst du, ist das so?
Weil, glaube ich, auf einem gewissen politischen Spektrum das gerne auch falsch verstanden wird. Dass es essentialistisch sei, also weiß gleich böse und nicht weiß sind alle gut. So ist das natürlich nicht, weil es, man muss sich genau diese jahrhundertealte Tradition von Rassismus beziehungsweise wie das gewachsen ist anschauen. Und nur als kleines Beispiel, ich war jetzt, bevor wir hier die Sendung aufgenommen haben, bei mir im Homeoffice und habe ein Insta-Live mit Serpil Unvar gemacht. Das ist die Mutter von Ferhat Unvar, der in Hanau beim rassistischen Anschlag getötet worden ist. Und die hat über die Realität ihrer Familie die rassistischen Erlebnisse erzählt. Und prompt ploppte in dem Fall deskriptiv ein alter weißer Mann in der Kommentarspalte auf, der direkt gesagt hat, nee, das stimmt alles nicht. Weil er hat sich über diese Erzählung und über die Analyse von Serpil Unvar einfach persönlich angegriffen gefühlt. Das hat was mit weißer Fragilität zu tun. In dem Augenblick, wo Betroffene, aber auch ExpertInnen genau über diese strukturellen Probleme sprechen, sind viele weiße Menschen beleidigt und mein Appell ist, chillt auf euer Leben, es ist besser für den Bluthochdruck beziehungsweise für den Blutdruck und wir müssen einfach genau über diese Strukturen sprechen und eine Person als Individuum soll und kann nicht für diese jahrhundertealte rassistische Struktur Verantwortung tragen, aber man trägt Verantwortung in dem Augenblick, wo man sich nicht damit auseinandersetzen möchte, ganz aktiv.
Über Alltagsrassismen, strukturellen Rassismus und kritisches Weißsein haben wir gesprochen mit Dr. Natascha Akelli und Mohammed Amjahid. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Die Sprache ist ein Schlüssel und ein machtvolles Instrument. Deshalb wollen wir jetzt noch tiefer ins Thema Sprache eintauchen und wollen über Muttersprachen, über Mehrsprachigkeit und über Begriffe diskutieren, und zwar mit diesen beiden Gästinnen.
Mein Name ist Olga Krasnova, ich bin Schriftstellerin. Ich habe bisher 4 Romane veröffentlicht und jetzt auch ein Essay im Duden Verlag. Und der Essay heißt Die Macht der Mehrsprachigkeit. Es geht um die Mehrsprachigkeit, es geht um Sprachen, die ein soziales Prestige haben und ein deutlich höheres soziales Prestige als andere. Und auch um die soziale Herkunft und die soziale Klasse und wie sich diese auf die Mehrsprachigkeit auswirkt.
Mein Name ist Josefina Praku und ich bin Afrika-Wissenschaftlerin und Antirassismus-Trainerin. Rassismuskritik ist Intervention. Und wenn wir gegen Rassismus eintreten wollen, müssen wir unser Handeln verändern.
Oh, Sie sprechen aber gut Deutsch. Das ist ein Satz, der mich seit bald 40 Jahren begleitet. Und auch unsere nächste Gästin hat ihn zu hören bekommen, bis sie das irgendwann nicht mehr tat. Wann genau das war, das wird sie uns hoffentlich noch erzählen. Olga Krasnova. Olga Krasnova wird 1984 in Baku in Aserbaidschan geboren. Das gehört damals noch zur UdSSR. Und zwar in eine jüdisch-russische Familie, die Mitte der 90er Jahre in Hessen landet. Und dort lernt die 11-jährige Olga dann Deutsch. Es folgen ein Studium des literarischen Schreibens und einige Romane. Ganz aktuell ein kleines, aber sehr feines Büchlein über die Macht der Mehrsprachigkeit. Herzlich willkommen, Olga Krasnova.
Vielen Dank.
Olga, meine Eltern scheitern bis heute an Umlauten und an ganz langen zusammengesetzten Wörtern. Was fällt dir in der deutschen Sprache heute noch schwer und was ganz besonders leicht?
Ich glaube, mein Problem ist nicht die deutsche Aussprache, sondern die Aussprache aller anderen Sprachen, die einfach bei mir wirklich miserabel ist. Ich spreche mittlerweile selbst Russisch mit einem leichten deutschen Akzent. Und mittlerweile erzählen mir Leute, dass ich angeblich aus Franken komme. Aber ich wurde im Hessischen sozialisiert, also in der hessischen Provinz. Und wenn, dann ist es eher das Hessische, was mir auch sehr nahe ist. Ich meine, ich habe kein Problem, aber es gibt natürlich alle Leute, die sehr gerne belehren und mir genau erklären, welche Probleme ich habe. Bei der genauen Nachfrage kommt allerdings keine Antwort. Aber das hat sich seit 2015 tatsächlich geändert. Seitdem sich das Bild der Geflüchteten verändert hat, ich werde nicht mehr gefragt, wo ich herkomme oder wie lange ich schon hier bin oder wann ich wieder zurückgehe, weil ich natürlich mittlerweile schon so weiß bin und es auch immer war. Aber jetzt ist noch nicht mal mir mein Name fremd, sondern ich bin tatsächlich Teil der Mehrheitsgesellschaft und der Dominanzgesellschaft geworden.
Ach, das ist krass. Das heißt also, dass du mit dem Ausbleiben dieser Frage und mit der Zuschreibung des Andersseins oder mit dem Ausbleiben vielmehr genau dieser Zuschreibung plötzlich das Gefühl hattest, so, jetzt bin ich angekommen.
Nicht unbedingt angekommen, das Gefühl hatte ich eigentlich schon lange, aber zum Beispiel, ich bin angekommen, ich war damals in Aserbaidschan in der 6. Klasse. Ich wurde in Hessen zurückgestuft, das war damals einfach da, jeder, der nicht Deutsch konnte, musste da einfach zurückgestuft werden. Ich bin in die 4. Klasse gekommen. Damals in meiner Klasse gab es sehr viele Mädchen und Jungen, die auch in diesem Asylbewerberheim gewohnt haben. Aber ich war die Einzige, die aufs Gymnasium durfte. Nicht, weil meine Noten so gut waren, sondern weil ich einfach weiß aussah. Und das hat sich auch dann eigentlich durch meine ganze Schulgeschichte hindurchgezogen. Ich war immer die Einzige, die von den ganzen Ausländern in der Schule noch die besten Noten hatte. Aber das hatte nichts mit meiner Leistung zu tun, sondern es war einfach ein sehr leichter Bildungsweg, der mir auch schließlich durch mein Aussehen erleichtert wurde.
Da ist sie wieder, die Sprachpolizei. Das sind doch nur Wörter. Ich habe das schon immer so gesagt, man darf aber auch gar nichts mehr sagen. Das sind so Aussagen, die vielen Menschen begegnen, die zu rassismuskritischer und diskriminierungsfreier Sprache arbeiten oder einfach selbst im Alltag auf ihre Sprache achten und andere auf Rassismen im Gesagten aufmerksam machen. Josefina Prakku ist Afrikawissenschaftlerin und Antirassismus-Trainerin. Sie lehrt an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule und sie leitet mit dem von ihr gegründeten Institut für diskriminierungsfreie Bildung rassismuskritische Workshops und Weiterbildung, in denen es auch zentral um Sprache und Begrifflichkeiten geht. Welche Erfahrungen sie da mit den Teilnehmenden macht, darüber wollen wir unter anderem sprechen. Guten Abend, Josefine.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast Afrikanistik und Gender Studies studiert. Ich habe mich gefragt, was war bei dir der auslösende Moment, dich mit Sprache und Machtstrukturen auseinanderzusetzen?
Das ist für mich zugegebenermaßen insofern eine schwierige Frage, als dass ich nicht behaupten könnte, dass es sozusagen diesen einen Moment gegeben hat, sondern ganz ähnlich wie Olga gerade auch in Teilen schon drauf eingegangen ist, ist es eine Erfahrung, also die Erfahrung der Ausgrenzung und hier spezifisch die Erfahrung der rassistischen Ausgrenzung, die ich ja schon lange mache. Das heißt, Fragen wie, woher kommst du wirklich, wenn ich antworte, dass ich in Berlin geboren und aufgewachsen bin, oder vielleicht auch Aspekte von, du sprichst aber gut Deutsch, was ich tatsächlich auch bis in die Gegenwart höre, sind also Erfahrungen, die ich immer im Alltag mache und die ich auch bis in die Gegenwart im Alltag mache. Das heißt, ich habe sozusagen nicht diesen einen Punkt gehabt, sondern es ist eine Erfahrung, die mich begleitet und die mich dann tatsächlich, ganz ähnlich wie Natascha es in Teilen auch schon erzählt hat, die mich dann tatsächlich auch im Rahmen meines Studiums begleitet hat. Also mich hat einfach die Frage interessiert, wie manifestiert sich Macht in Sprache, wie manifestiert sich auch Rassismus ganz konkret in Sprache.
Ja. Nun bist du in Deutschland geboren, du bist Native Speakerin, du musstest nicht in die deutsche Sprache reinwachsen, aber das schützt dich als schwarze Frau in Deutschland ja nicht automatisch vor Rassismus. Hat das deine Beziehung zu deiner Muttersprache ein Stück weit verändert?
Tatsächlich nein. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich bin ein großer Fan tatsächlich davon, dass ich die absurdesten Wörter bilden kann, indem ich einfach viele Worte aneinander ketten kann. Ich träume auf Deutsch, ich denke auf Deutsch. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich für mich. Und obwohl ich sozusagen bilingual aufgewachsen bin und auch Englisch fließend spreche, merke ich sozusagen die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, meine Emotionen kann ich auf Deutsch ausdrücken. Was mich aber, wie gesagt, tatsächlich interessiert, ist die Frage danach, wie kann Gleichberechtigung auch über Sprache funktionieren? Was brauchen wir dafür? Welche Stellschrauben müssen wir sozusagen in Bewegung setzen?
Olga, welche Sprache von denen, die du sprichst, sprichst du am liebsten? In welcher fühlst du dich am wohlsten und in welcher fühlst du dich am besten repräsentiert und wiedergespiegelt?
Es ist sehr unterschiedlich. Es kommt eigentlich immer auf den Kontext an. Ich liebe es, Russisch zu sprechen, aber für mich ist Russisch nicht mehr barrierefrei. Eigentlich die einzige Sprache, die ich wirklich ganz genau weiß, was ich tue, ist Deutsch. Deutsch ist die einzige Sprache, die ich tatsächlich mir über die Konnotationen bewusst bin, wo ich weiß, ob das gerade eine popkulturelle Anspielung ist oder eine politische. Bei Russisch habe ich 20 Jahre der Sprachentwicklung verpasst und oft unterlaufen mir einfach solche Fehler, die mir eigentlich nicht passieren dürften als Muttersprachlerin. Und deswegen, ich habe auch ein großes Problem mit dem Konzept der Muttersprache. Das ist einfach ein ideologisches Konstrukt, was dazu da ist, auch natürlich sehr viele Leute auszuschließen oder davon ausgeht, vor allem im Deutschen, das hat sehr viel mit deutscher Kulturgeschichte zu tun. Deutsch ist eine Sprache, man hat nur eine Muttersprache zu haben, frei nach Herde, und das ist die Sprache, in der man sich am besten ausdrücken kann, was natürlich nicht wahr ist.
Josephine, ich fand das interessant. Du hast gerade gesagt, dass du dich viel mit der Frage beschäftigst, wie Sprache wirken kann auf Hierarchien, auf Machtstrukturen. Und du arbeitest ja auch mit dem IDB, mit dem Institut, das du gegründet hast, in den Workshops zu genau der Frage. Diese Abwehrhaltung, die ich eingangs beschrieben habe, dass Menschen sich weigern, ihre eigene Sprache zu reflektieren, vielleicht auch andere Begriffe zu benutzen. Ist das was, das euch so häufig unterkommt in den Workshops? Begegnet euch das so oft?
Naja, zugegebenermaßen ist es natürlich im Rahmen unserer Workshops so, dass in aller Regel wir mit Leuten zusammenarbeiten, die ein Interesse daran haben, entweder sich selbst zu hinterfragen oder jeweils auch die Organisation, in der sie arbeiten. Von daher, im Rahmen meiner Workshops würde ich sagen, hält es sich wahrscheinlich noch in Grenzen. Aber natürlich kommen wir auch da auf gängige Probleme, wie beispielsweise die Frage danach, naja, aber People of Color, das verwenden ja nicht alle Leute für sich. Und tatsächlich, natürlich verwenden Selbstbezeichnungen nicht alle Leute gleichermaßen für sich. Darum geht es auch nicht. Sondern worum es geht, wenn wir Selbstbezeichnungen verwenden, und ich glaube, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, Sprache ist nicht neutral. Wie wir Leute bezeichnen, ist nicht neutral, sondern all das ist geprägt von den Strukturen in unserer Gesellschaft und wir müssen die benennen und wir müssen sie aufzeigen und dafür brauchen wir gezwungenermaßen auch Sprache.
Ein zentraler Punkt ist die Frage nach den Bezeichnungen, das hast du eben kurz angesprochen, also schwarz großgeschrieben, weiß großgeschrieben, Person of Color, um Beispiele zu nennen. Und es ist total entscheidend, ob man über sich selbst oder über andere spricht, also Fremdbezeichnung versus Eigenbezeichnung. Warum macht das so einen wichtigen Unterschied und wie sollten wir damit umgehen?
Ich hatte gerade gesagt, dass für mich Deutsch die Sprache ist und ich glaube, das sehe ich ganz ähnlich wie Olga auch. Es ist die Sprache, auf der ich mich am freisten fühle. Es ist die Sprache, auf der ich, und das ist für mich sozusagen so ein bisschen der Lackmustest, auf der ich im Fall der Fälle argumentativ gut streiten könnte. Und ich glaube, was für mich einfach wichtig ist, ist, welche Möglichkeiten haben wir, Menschen mitzudenken in ihren komplexen Identitäten? Und dafür brauchen wir zugegebenermaßen Selbstbezeichnungen. Und wir brauchen diese Bezeichnungen, weil diese Frage auch oft kommt. Ja, aber warum, ich bin nicht weiß, warum muss ich mich als weiß bezeichnen? Schwarze Menschen sind auch nicht tatsächlich schwarz. Natascha hat es gesagt, es geht nicht um Vorstellungen von Hautfarbe, sondern es geht um Positionen von Macht in der Gesellschaft. Und dafür brauchen wir eben auch Selbstbezeichnungen, die darauf aufmerksam machen, dass nicht alle Menschen den gleichen Zugang haben zu gesellschaftlichen Ressourcen wie gesundheitlicher Versorgung, dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt.
Ich finde, und die Frage möchte ich auch gerne euch beiden stellen, was oft auch drinsteckt, ist ja die Frage danach, wer entscheidet, wie Dinge bezeichnet werden. Und in Berlin sind die Straßenumbenennungen beispielsweise ein gutes Beispiel. Und ich frage mich da immer, wenn die weiße Mehrheitsgesellschaft entscheidet, wie die Straßen heißen, wird es dann nicht schon schwierig? Also wie sollte das eurer Meinung nach besser laufen oder anders laufen?
Ich finde gerade die Straßenbenennungen insofern ein interessantes Beispiel, als dass Straßenbenennungen sind ebenso wie Sprache insgesamt keineswegs neutral, sondern im Gegenteil, Straßenbenennungen sind explizite Ehrungen. Das heißt, im Grunde sind sie im öffentlichen Bild nichts anderes als Denkmäler. Und ich glaube, auch hier müssen wir die Frage stellen, wollen wir Menschen ehren, die zum einen Rassismus ganz wesentlich sozusagen als Grundlage der Legitimation ihres eigenen Handelns verwendet haben und die tatsächlich auch wirklich mit größter und in Teilen auch wirklich unvorstellbarster Gewalt überall in die Welt hinausgezogen sind und im Grunde eigentlich gestohlen und ausgebeutet haben. Ich glaube, diese Frage müssen wir uns ganz wesentlich stellen und insbesondere zugegebenermaßen auch in einer Demokratie, weil eine Demokratie, würde ich behaupten, kann nicht aus Mehrheitsentscheidungen entstehen. Das kann nicht funktionieren. Eine Demokratie, würde ich behaupten, geht doch grundsätzlich davon aus, dass sozusagen alle Menschen gleichermaßen vertreten sein können. Das heißt, wir müssen uns ganz wesentlich fragen, wie gehen wir eigentlich mit Gruppen um, die Minderheiten sind? Wie beziehen wir sie ein? Welches Stimmrecht haben sie? Haben sie vielleicht ein Stimmrecht, insbesondere mit Blick auf die eigenen Belange, das vielleicht bedeutungsvoller ist als das von Personen, die sozusagen in keiner Weise irgendwie betroffen oder berührt werden, von hier ganz konkret auch dem jeweiligen historischen Aspekt?
Die Frage, nach wem man eine Straße benennt oder eine Universität oder ein Theater, das sind ganz klare politische Entscheidungen und Sprechakte. Das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Und das ist auch durchaus vielleicht eine Zeit, sich auch damit zu beschäftigen, was spiegelt es überhaupt wider, welches Menschenbild und wer wird da genau einbezogen.
Die Macht der Sprache und die Hoheit der Begriffe haben wir diskutiert mit Josefina Prako und Olga Grasnova. Vielen Dank dafür. Ein Begriff, der uns immer wieder begegnet und der fast schon ein bisschen zum Modewort geworden ist, ist Diversity. Unternehmen wollen diverser werden. In den Redaktionen fällt uns plötzlich auf, was schon immer ein Fakt war, wie überwiegend weiß wir aufgestellt sind. Welchen Unterschied Perspektiven machen, die eben nicht weiß sind, darüber sprechen wir jetzt mit diesen beiden Gästen.
Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst hier im Pergamonmuseum. Kultur, also das, was ich bin oder was wir sind, Kulturgeschichte, also wie wir geworden sind, wie wir uns entwickelt haben, ist immer ein Kontext von Austausch, Diversität, Pluralität, Wanderungen, Migration von Menschen, Techniken und Wissen zu verstehen. Migration ist die Mutter von allen Kulturen.
Hi, ich bin Jeff Kossi, klein- und politischer Aktivist. Vielfalt und Pluralität sind bereits jetzt ganz unmissverständliche Teile unserer Gesellschaft. Es wird Zeit, dass auch Firmen, Institutionen und unsere Behörden das widerspiegeln.
Er schaut also auf die Institutionen. Aktivist, politischer Aktivist, Jeff Kwasi Klein. Seine Eltern sind aus Ghana, er selber ist in Köln groß geworden. Der studierte Politologe ist ein wahnsinnig beschäftigter Mann. Er ist Mitglied bei den Grünen, er ist im Vorstand des Migrationsrates Berlin und Projektleiter bei Each One Teach One, kurz EOTO. Das ist ein community-basiertes Bildungs- und Empowerment-Projekt für speziell schwarze Menschen in Berlin. EOTO hat letztes Jahr den Afro-Zensus durchgeführt. Was das genau ist und warum das so wichtig war, das wird er uns hoffentlich selber noch sagen. Herzlich willkommen, Jeff Kwasi Klein.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein kann.
Jeff, wir haben gerade darüber gesprochen, du bist in Köln groß geworden und Kölner und Rheinländer, so im ganz Allgemeinen, die halten sich oft oder sehen sich oft als sehr offen, sehr liberal, sehr zugänglich und über deine Kindheit sagst du selber, dass du ganz lange dachtest, dass du Teil dieser Gesellschaft wärst, bis du irgendwann gemerkt hast, nee, ist nicht so. Wann genau ist dir das aufgefallen?
Ich weiß gar nicht, ob es da diesen einen Moment gab, sondern das war eher auch so ein Prozess und es hat sich so entwickelt. Aber in Köln aufzuwachsen, also ich will gar nicht sagen, dass es nicht toll ist, dass es so einen Lokalpatriotismus gibt, dass es auch eine große Identifikation der Menschen, die in Köln sind, gibt. Aber so gesehen diese Einstellung zu haben, wir sind so liberal und wir sehen so gesehen Rassismus nicht, führt auch zu so einer Colorblindness und führt auch dazu, dass man sich selber total frei macht davon, selber auch auf sich, seine eigene Positionierung, auf vielleicht auch problematische Dinge, die man sagt und so weiter, darauf irgendwie auch zu achten. Und das ist mir mit der Zeit dann immer weiter aufgefallen, dass es auch dann dadurch sehr schwer wird, überhaupt über Rassismus zu sprechen, auch darüber zu sprechen, dass es eben mehr Vielfalt auch geben soll, weil immer wieder dann dieser Bezug darauf kommt, aber wir sind doch hier im Rheinland und alle sind so liberal und jeder Jeck ist anders und so weiter. Aber das kann halt ganz schnell auch verblenden.
Und es hat ein bisschen auch dazu geführt, dass du nach Berlin geflohen bist, sage ich jetzt mal. Und da bei EOTO arbeitest, hauptberuflich auch. Ihr habt letztes Jahr, ich habe es schon gesagt, den Afro-Zensus durchgeführt. Was genau ist das und warum sind solche Studien so wichtig, um Rassismus ganz sinnhaft bekämpfen zu können?
Also schwarze Menschen in Deutschland sind zeitgleich unsichtbar und sichtbar. Sichtbar einmal, weil wir natürlich auf der Straße in einer weißen Mehrheitsgesellschaft sehr sichtbar sind, dadurch auch sehr vulnerabel sind, irgendwie was rassistische Angriffe, Beleidigungen und so weiter angeht. Aber unsichtbar eben, weil wir strukturell gesehen nicht wirklich vorkommen. Es gibt wenig Verständnis dafür, dass schwarze Menschen eben einen ganz spezifischen Rassismus erleben, nämlich antischwarzen Rassismus. Es gibt wenige Konzepte irgendwie zur Förderung von schwarzen Menschen, jetzt ganz spezifische Förderung von Empowerment-Angeboten. Und es gibt auch wenige Schutzkonzepte so gesehen, die schwarzes Leben in Deutschland auch schützen. Und für uns war es wichtig, da dieses Dunkelfeld so gesehen ein wenig zu erhellen und vor allem mal die Züge selbst in die Hand zu nehmen und die Community zu fragen, wie geht's euch eigentlich in Deutschland? Und es ging eben nicht nur darum zu sagen, was sind eure Rassismuserfahrungen, sondern auch, was macht schwarzes Leben aus? Also engagierst du dich irgendwie abseits von dem, was als Engagement wahrgenommen wird, wie zum Beispiel in kirchlichen Communities oder für deine Community in generellen. Was macht für dich so gesehen schwarzes Leben aus? Aber auf der anderen Seite ging es natürlich auch um die Rassismuserfahrung, die schwarze Menschen machen in unterschiedlichen Ebenen, ob es jetzt im Wohnungsbereich ist, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Und es ging darum, so gesehen einen Anfang zu machen und diese Lebensrealität und vor allem auch die Diversität, die auch innerhalb von schwarzen Communities ist, die sichtbar zu machen.
Professor Stefan Weber leitet ein Museum und das ist nicht irgendein Museum, das ist das Museum für islamische Kunst im Pergamon-Museum. Museen funktionieren nun häufig nach dem Prinzip, ich gehe hinein und schaue mir etwas Fremdes an. Das heißt, es besteht eine Distanz zwischen dem Publikum und dem Ausstellungsstück. Diese Distanz aufzubrechen und die gezeigten Werke eben nicht zur Kunst der anderen zu machen, sondern eine gemeinsame Geschichte zu erzählen, das hat er sich zur Aufgabe gemacht. Herzlich willkommen, Stefan Weber.
Danke für die Einladung.
Du hast bereits mit Anfang 20 Islamwissenschaften und islamische Kunstgeschichte studiert. Woher kam das Interesse dafür? Das ist vielleicht nicht ganz so selbstverständlich für jemanden, der Stefan Weber heißt und in Bonn studiert.
Eigentlich im Rheinland groß geworden, kam mir das auch, dass diese Pluralität doch schon in den 80ern, als ich noch zur Schule ging, nicht immer so ganz klar rauskam, auf die man so stolz war. Türken raus war etwas, was dann in der Klasse beklatscht worden ist. Und als ich dann Gott sei Dank die Chance hatte, mit Personen zu leben, die einen anderen Hintergrund hat, meine Familie hat ständig auch andere Kinder aufgenommen, musste man und durfte man Zimmer teilen, zweimal mit kurdischen Kindern, hat mir das total viel Spaß gemacht und habe auf einmal gemerkt, oh, das ist ja eine ganze Welt, von der ich überhaupt nichts weiß und die ist hier, die ist drin, die lebt hier in Deutschland. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert hat. Damals wusste ich nicht den Unterschied, was kurdisch, türkisch, sprachlich ist und was kulturell ist. Und das ist dann doch eine tolle, wunderbare Möglichkeit, etwas zu entdecken, was man als Vielfalt positiv für sein eigenes Leben wahrnehmen kann. Und es war einfach ein persönlicher Kontakt und der war so wichtig.
Nun hast du selbst auch in Syrien und im Libanon gelebt. Hast du da Erfahrungen auch mit dem Fremdsein, mit dem Anderssein gemacht?
Das natürlich erstmal, wenn man die ersten Male hinfährt, habe ich gemerkt, dass ich ein sehr verzerrtes Bild habe. Ich bin sehr schnell an meinen eigenen Ideen, Vorstellungen, romantischen Ideen zum Teil gescheitert und habe Lebenswirklichkeiten kennenlernen müssen, die sehr divers sind, aber auch nicht so sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und doch zu leben war dann sehr interessant, weil es sehr offen war. Aber ich war auch immer ein anderer, positiv und hatte eine Freiheit, die viele andere Menschen nicht hatten. Gerade in so einem Regime wie Syrien, der Geheimdienst, der kam dann zwar an meine Tür, aber ging auch wieder. Bei anderen ging er rein und es war dann ein bisschen schwieriger. Also ich hatte so eine Narrenfreiheit aufgrund meines Status.
Nun bist du Museumsmacher. Ich habe mich gefragt, haben sich die Herausforderungen und die Themen für die MuseumsmacherInnen geändert in den letzten Jahren?
Sie haben sich geändert in viele Hinsicht. Also wir haben nicht mehr das klassische Bildungsbürgertum, was hingeht und die Objekte anschaut, um sie schön oder nicht schön zu finden. Das gibt's auch, ist ja auch vollkommen okay. Aber es gibt viele andere Aufgaben, die auf der Frage der institutionellen Ebene stattfinden. Was ist unsere Geschichte? wie ist sie gestern, aber uns wichtig auch, wie ist sie heute? Wie ist strukturelle Ungleichheit in unserer Gesellschaft heute? Zweitens, welche Narrativen haben wir eigentlich? Was erzählen wir eigentlich für Geschichten? Sind das die, die wir im Studium lernen, aus unseren kunsthistorischen und archäologischen Denkwelten? Oder wie sieht die Welt da draußen eigentlich unsere Geschichten? Und wie funktioniert das, dass Wissen überhaupt transferiert wird? Oder welches Wissen nehmen wir auch wieder auf? Und da kommen wir schnell zu dem dritten Punkt. Wie können wir unser Museum anders aufstellen vom Personal her? Wie können wir es erweitern? Was sind die Narrativen, die wir dann in Programmen auch umsetzen? Und wie können wir in die Stadtgesellschaft hinausgehen? Aber auch nicht nur, weil wir was zu sagen haben, sondern weil wir auch wieder was reinbringen müssen.
Eine Frage an euch beide, weil ihr ja nun doch in ganz unterschiedlichen Institutionen arbeitet und vielleicht auch in deinem Fall, Jeff, in mehrere Institutionen reingucken konntet. Wie veränderungsresistent ist die Arbeit im Museum oder mit Museen? Und Jeff, was war so für dich die Arena, bei der du dachtest, das ist schwer, das wird hier schwer?
Also diese Erfahrung, dass es schwer wird, die ist eigentlich ziemlicher Standard, wenn es so um Vielfaltsentwicklung geht oder so. Und es ist wirklich ganz egal, was für eine Institution das ist und auch was für eine Ebene, also ob das jetzt eine Politik ist oder jetzt eine Zivilgesellschaft, erfahren wir immer wieder, dass es Widerstände gibt. Auch gerade auch dann, wenn Institutionen zum Beispiel sagen, ja, wir wollen gerne diverser werden, weil das natürlich auch zusammenhängt irgendwie mit unserem etwas gestörten Verhältnis zu Vielfalt. Einerseits ist Vielfalt irgendwie gesehen als so ein Trend und jetzt gerade seit dem Sommer vom letzten Jahr wird darüber gesprochen. Das ist auch so ein bisschen so ein Virtue Signaling, also ne, so die Werte so gesehen nach außen zeigen, wenn man dann auf einmal in seiner Werbung schwarze Menschen sieht, schwarze Gesichter sieht und so weiter. Und auf der anderen Seite ist wiederum Vielfalt auch gesehen als eine Bedrohung. Also wenn jetzt mehr Leute so gesehen reinkommen, mehr Leute Ansprüche haben, wird der Kuchen kleiner, so mehr oder weniger. Und in dieser Dichotomie sind dann halt auch diese Prozesse der Vervielfältigung oder der Vielfaltsentwicklung in solchen Institutionen zu sehen. Einerseits irgendwie dieser Willen danach, die Vorteile von Vielfalt zu haben und andererseits aber dann auch wieder diese Sorge, ja, bloß nicht zu viel an Veränderungen, bloß nicht zu viel an Risiko, in Anführungszeichen, bloß nicht zu viel an, letztendlich auch bloß nicht zu viel an Teilhabe. Und das ist dann immer so dieses Ringen und dieser Kampf. Aber ich denke halt, dass so eine Vielfalt, so eine wirklich ernst gemeinte Entwicklung auch in so einer Organisation immer mit so ein bisschen Growing Pains auch zusammenhängt und immer auch zu gewissen Konflikten einhergeht. Und da würde ich mir auf jeden Fall sehr oft mehr Mut wünschen und auch, wie gesagt, so eine gewisse Ehrlichmachung, dass die Verhältnisse eben nicht besonders gut sind und wir dahin kommen müssen, dass sie besser werden und da auch dann uns trauen, so welche Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel eine Quote, um einfach dahin zu kommen, dass wir diese Vielfalt auch wirklich repräsentiert bekommen.
Über die Quote würde ich gleich nochmal mit dir sprechen.
Ja. Die Quote ist schon mal interessant, weil das natürlich ein politisches Mittel ist und darunter leiden wir als Institution, denn wir sind große Institutionen mit vielen Leuten, mit vielen Kosten und die normalen laufenden Geschäfte sind schon so schlecht ausgerüstet, dass wir für die neuen Aufgaben, die wir haben, zum Beispiel Outreach in die Gesellschaft, Frage von Diversität im Museum, noch so schlecht aufgestellt sind. Und das Problem ist halt nicht nur das Geld, praktisch, wir müssen Gelder rankriegen für, also wir sind 12 Personen, haben aber inzwischen ein dreifaches, vierfaches an Aufgaben, sind durch Drittmittelgelder bei 50 Personen. Und das ist eine irrsinnige Anstrengung, immer diese Gelder einzuwerben, sie auszugeben im öffentlichen, nach öffentlichen Vergaben. Das ist, wir brauchen manchmal ein halbes Jahr bis ein Jahr, um eine Stelle einzurichten. Wir sind so langsam und das ist so schwerfällig. Das ist sogar, wenn es innerhalb der Institutionen Einsicht gibt, ist es viel zu langsam. Und da ist eigentlich auch unbedingt nötig, dass die Politik Vorgaben macht und sagt, hier, das wollen wir, das setzen wir und ihr müsst das umsetzen, aber wir geben auch die Ressourcen, um das umzusetzen, weil ohne Ressourcen kann man es nicht machen.
Klar, das ist das eine irgendwie, dass man Ressourcen braucht auch natürlich als Institution, um das umsetzen zu können. Aber die Frage ist ja auch genau, was kann man denn sonst für Maßnahmen ergreifen? Was kann man vielleicht sonst auch für strukturelle Veränderungen ergreifen, die gar nicht so sehr mit Ressourcen einhergehen, sondern eher vielleicht mit einem gewissen Willen irgendwie. Und da denke ich, da können viele Firmen, Institutionen da einfach auch diesen mutigen Schritt machen, weil wir müssen ja uns der einer Sache irgendwie bewusst werden, nämlich dass Freiwilligkeit zum Beispiel, dass die nicht funktioniert hat. Das ist ja eine Sache, die wir schon seit Ewigkeiten machen. Freiwilligkeit funktioniert nicht. Lass uns doch mal ein anderes Ding probieren, wie so eine Quote und schauen irgendwie, ob die dann auch zu dem gewünschten Ziel letztendlich führt. Aber da braucht es halt, wie gesagt, den Mut und den Willen dazu.
Dabei sind, glaube ich, gerade Kulturinstitutionen prädestiniert, diesen Schritt schon sehr leicht zu tun, also damit anzufangen, da wir ja durch die Vielsprachigkeit und die Multiperspektivität so enorme Mehrwert haben und generieren können. Wir wollen ja gesellschaftlich relevant sein. Und wenn ich überlege, was mein libanesischer Freund und Mitarbeiter schon ewig kennt, der bei uns gearbeitet hat, an vier Sprachen, an Muttersprachen hat, der kann in allen vier Sprachen super reden, Arabisch, Französisch, Englisch, Deutsch, kann verschiedene Sprachebenen betreffen. Wenn ich mit dem irgendwo auf der Welt eine Baustelle hatte, eine Ausstellungsausstellung, Aufbau, dann hat er das gemanagt. Der konnte nämlich jeden Menschen irgendwo treffen. Das könnte ich gar nicht so wie der. Also es ist so eine, man hat durch diese Sprachvorteile, die man manche mitbringt, eigentlich was, was man ja unglaublich gut nutzen kann für eine Kulturinstitution und Multiperspektivität sowieso. Das ist aber nur ein Beispiel. Das muss natürlich viel tiefer gehen.
Genau. Ich finde auch, dass Vielfalt, dass man das natürlich auch irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen sehen muss. Das eine ist das, was man als Institution gewinnen kann durch Vielfalt. Das andere ist aber auch natürlich eine gewisse Verantwortung, die man hat eben. Gerade auch als so ein Museum zum Beispiel, wo dann Artefakte irgendwie ausgestellt werden, die natürlich auch ganz oft, wo die Provenienzen überhaupt gar nicht geklärt sind und ganz oft das auch eben im Zuge von Kunst und so weiter dann nach Deutschland gekommen ist, dass da eine gewisse Verantwortung auch mit einhergeht. Eine Verantwortung, einmal auch die Strukturen zu ändern und die auch zugänglicher zu machen für Menschen aus der Herkunftsgesellschaft zum Beispiel. Also wenn es dann so gesehen nicht möglich ist, die jetzt als Beispiel Benin-Bronzen wegzugeben, dann sollte es leichter gemacht werden, dass die Leute, die Nachfahren sind von denen, die geraubt wurden, da auch Zugang zu haben. So, das kann man auch durch unterschiedliche Dinge machen.
Genau so. Und das ist ja gerade in der Wissenschaftswelt so einfach, weil es genug Wissenschaftsprogramme gibt, die man ganz einfach anzapfen kann, um Menschen aus verschiedenen Ländern auch die Möglichkeit zu geben, irgendwo anders zu arbeiten. Und das machen wir auch intensiv. Aber also da ist es in einigen Bereichen ist es schon sehr einfach. Wenn es jetzt aber gerade um Visabeschränkungen geht, dann sieht es wieder ziemlich schlecht aus, oder?
Aber eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Also die Zugänglichkeit so gesehen ist ein Schritt. Aber natürlich das, was am Ende bei rumkommen sollte, sollte, dass die Artefakte wieder zurückgegeben werden und dann auch an ihre eigentlichen Orte wieder zurückkommen.
Wir merken, es gibt noch eine Menge zu diskutieren. Jeff Quasi Klein und Stefan Weber, besten Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt.
Sehr gerne.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
In drei Gesprächsrunden haben wir uns hier eben verschiedenen Themenkomplexen gewidmet mit unseren wunderbaren heutigen Gästen, die wir jetzt nochmal pandemiekonform versammelt haben.
Und wir wissen natürlich jetzt schon, dass wir eines definitiv nicht gemacht haben, nämlich das Rassismusproblem in Deutschland gelöst. Und trotzdem bleibt natürlich die Frage, ja, was erhoffen wir uns eigentlich hiervon? Wir wollen das Gespräch eröffnen, den Raum aufmachen, um Diskussionen vielleicht auch bei Ihnen zu beginnen, loszutreten. Und jetzt ist natürlich die Frage noch an euch, die ihr hier so steht. Ob der Größe dieser Aufgabe, ja, wie oft wacht ihr morgens eigentlich mit Kopfschmerzen auf? Moment, ich fange vielleicht mal bei dir an.
Ich bin ja sehr privilegiert und wird dafür bezahlt, Kopfschmerzen zu haben. Wir sehen von hier aus das Humboldt-Forum und das symbolisiert für mich, glaube ich, wie weit quasi weg wir von einer Lösung sind. Diversity-Fassade, das wird uns nicht weiterbringen und dekolonisieren, und wir haben im letzten Talk auch nochmal das gehört, ist halt auch ein Prozess, der in allen Räumen, bei allen Fragen wirklich sehr viel Energie, sehr viel Human Resources und sehr viel auch Leidenschaft in Anspruch nehmen wird. Und deswegen ist es auf jeden Fall erst der Anfang, was wir bisher besprochen haben.
Natascha.
Ich glaube auch, dass wir am Anfang stehen, und ich finde es auch ganz wichtig, dass die Debatte, wir sie am Laufen halten. Und ich glaube, das ist etwas, was ich in Kauf nehme, auch zum 100. Mal dann wieder dasselbe zu sagen, bis auch die in der hintersten Reihe es verstanden haben. Aber ich glaube, wir müssen auch aufhören, ergebnisorientiert an die Sache zu gehen und Symbolpolitiken zu machen, sondern wir müssen uns prozessorientiert an die Sache rangehen. Also wie Mohammed das eigentlich schon gesagt hat, dass es viele Jahre und sogar auch viele Jahrzehnte dauern wird, bis wir erste wirkliche Ergebnisse erzielen. Das sehen wir beispielsweise aus der feministischen Bewegung, aus der Frauenbewegung. Heute erst ernten wir Früchte, aber am Ziel sind wir noch lange nicht angekommen.
Josephine.
Tatsächlich, glaube ich, bin ich da auch so ein bisschen pragmatisch wie Mohammed auch. Ich verdiene mein Geld damit, Leuten das zu erklären. Deswegen ist es vermutlich eine vergleichsweise angenehme Position. Allerdings, glaube ich, ist für mich wichtig, immer wieder auch für mich persönlich im Blick zu behalten. Kritik zu üben bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass Veränderung möglich ist. Und weil es so viele Punkte gibt, wo Kritik offensichtlich notwendig ist, bedeutet es gleichzeitig auch, es gibt so viele Orte, an denen Veränderung notwendig ist und möglich ist. Und das ist sozusagen die Motivation, die mir hilft, Leute zu motivieren, okay damit zu sein, dass strukturelle Probleme, Natascha schreibt so schön, natürlich auch strukturelle Lösungen brauchen.
Olga, was denkst du?
Ich selber habe im letzten Jahr wahnsinnig viel gelernt und auch bei mir hat es natürlich auch einen gewissen Prozess gegeben und es wird, glaube ich, nochmal sehr lange dauern, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch konkrete politische Forderungen stellen müssen, sei es, dass es irgendwie nochmal anders verankert wird, wie im letzten Talk gesagt wurde, dass tatsächlich Kulturgüter zurückgegeben werden, was langsam angestoßen wird, aber es ist noch eine sehr, sehr, sehr langsame Diskussion und natürlich auch bei der Flüchtlingspolitik, wo Rassismus auch eine wahnsinnig große Rolle spielt.
Also ich gehe sofort mit, dass es ein Prozess ist. Ich gehe auch sofort mit, dass ich auch in einer sehr privilegierten Position bin, dass ich damit auch mein Geld verdienen kann. Ich glaube, das, was mich aber vor allem motiviert, ist eben, wir sehen ja, wie es sich stetig entwickelt und wie auch Rassismus und struktureller Rassismus immer sprechbarer wird. Und in diesem Prozess kommen immer mehr Leute auch dazu, so gesehen auf die Seite der AntirassistInnen und der Menschen, die halt irgendwie auch Widerstand leisten. Und ich finde halt gerade diese Vernetzung, wie jetzt auch heute hier mit so tollen Leuten, aber auch sonst so über die Communities hinweg, das ist ein großer Motivationsfaktor für mich und genau auch ein guter Grund, irgendwie mit den Kopfschmerzen einigermaßen zurechtzukommen.
Stefan, dein Blick nach vorne.
Ich weiß ja gar nicht, wann ich Kopfschmerzen habe, morgens, abends oder mittags. Aber sagen wir mal, morgens sind sie meistens nicht da, da hat man ja drüber geschlafen. Aber im Tag nachzudenken, was ist jetzt wichtig? Was sind die wichtigen Punkte, die ich bei dem ganzen Kleinkram, den man so täglich macht, nicht vergisst? Und wie kann man selber seine eigene Welt, aber auch seine Institution weiterentwickeln, um eben die wichtigen Dinge zu verfolgen und nicht die nichtigen? Und dazu gehört aber auch, dass man nochmal drauf schaut, arbeite ich mit Reflexen auf etwas oder versuche ich langfristig zu denken und mal drauf zu schauen, wie ist denn eigentlich der Sachverhalt, bevor man schon sehr früh anfängt zu urteilen. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir die Mitte der Gesellschaft, also die Carpendale-Fans, wie erreichen wir Menschen, Vielfalt positiv zu erleben und mitzutragen, die wir normalerweise nicht erreichen. Wir können schon ganz viel miteinander diskutieren. Wenn wir die Menschen nicht erreichen, dann hilft das wenig.
Ich meine, Mohammed, du hast ein ganzes Buch dazu geschrieben, um Menschen zu erreichen. Wie siehst du das? Du hast nämlich auch gerade so sehr vehement genickt und man hat das so einen Amen-Moment. So, wie siehst du das?
Ja, obwohl ich habe das Gefühl, wir erreichen eben nicht jene, die die Entscheidung treffen. Das sind diejenigen, die wirklich auch in den Positionen sind, die sich das leisten können, gar nicht zuhören zu müssen. Deswegen ist es für mich einfach als Autor und Journalist immer wieder tatsächlich sehr schmerzvoll teilweise, immer wieder die neuen Geschichten auszugraben, zu recherchieren, hier zu stehen, zu erklären. Aber das ist das, was mich auch motiviert, zu sagen, ich kann tatsächlich jene erreichen, die am Ende die Entscheidung treffen, ob ein Ort dekolonisiert wird oder nicht.
Also ich würde sagen, vielleicht so als letzte Botschaft mit. Ich finde das wir haben so einen verkrampften Umgang mit Rassismus, auch der Auseinandersetzung der eigenen Ismen, jetzt nicht nur auf Rassismus bezogen, auch auf andere Ismen bezogen. Und ich glaube, dass in Deutschland gerade irgendwie die Schuldfrage immer sehr, sehr wichtig ist. Wer hat Schuld daran? Wer muss jetzt irgendwie da in die Verantwortung springen und so weiter? Aber ich finde, es ist wichtig, glaube ich, den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung ganz klar zu machen. Und ganz klar zu machen, dass selbst wenn rassistische Systeme, die vor hunderten von Jahren etabliert wurden und natürlich jetzt immer noch wirken, auch wenn die nicht von den Leuten heutzutage geschaffen worden sind, haben wir trotzdem eine Verantwortung, die sich eben aus unserer Positionierung in so einem System heraus speist, trotzdem eine Verantwortung, da halt dazu beizutragen, diese Systeme abzubauen oder die weniger gewaltvoll zu machen. Und von daher ist es wichtig, irgendwie so diese Verantwortungsperspektive zu haben und wegkommen von dieser Angst davor, schuldig zu sein, als RassistIn zu gelten oder so weiter. Nein, lasst uns lernen und lasst uns Verantwortung übernehmen.
Josie, du hattest noch was.
Es ist fast ein bisschen, als hätten wir uns abgesprochen.
Connection, Mind Connection.
Es ist tatsächlich ein bisschen so. Ich wollte eigentlich genau diesen Punkt auch aufgreifen und den vielleicht auch noch ergänzen, weil tatsächlich die Frage, die wir uns ja stellen, wenn wir Antirassismusarbeit machen, ist eben genau nicht die Frage von Schuld. Es ist die Frage von Verantwortung und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist die Frage von, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und wie soll unsere Zukunft aussehen?
Und wenn ich auch noch was sagen. Jetzt komme ich langsam in Fahrt hier. Aber ich würde auch ganz gerne nochmal die Politik reinrufen auch. Die sind mir heute ein bisschen zu kurz gekommen. Also ich finde, seit dem letzten Sommer, eigentlich seit Anfang letzten Jahres mit Hanau, haben die gezeigt, wie verantwortungslos sie sind in der Umgang mit Rassismus. Und da würde ich die not call them out, but call them in, zu einer sehr lange andauernden Debatte, die wir innerhalb BIPOCs, Communities führen, die aber anscheinend in politischen Kreisen ignoriert werden. Ja, und das ist etwas, wo ich wirklich nochmal an die Politik appellieren möchte, sich da wirklich zurückzunehmen, selbst auch weiterzubilden, bevor die Entscheidungen treffen, die uns als Gesamtgesellschaft ja eher in eine schlechtere Lage bringen als eine bessere.
Diese Unterscheidung von Betroffenen und Experten, Das ist eine, die wir auf jeden Fall noch in der Zukunft weiterführen werden. Ich hatte das Gefühl, dass wir heute mit unserem Talk in allererster Linie mit Experten und Expertinnen gesprochen haben und dann vielleicht erst im zweiten und dritten Schritt mit Betroffenen. Insofern vielen, vielen Dank für eure Expertise und für eure Zeit.
Damit ein ganz großes Dankeschön an euch, unsere Gäste, Mohammed Amjahid und Natascha Akelli.
Vielen Dank an Josephine Abraco und Olga Krasnova.
Und Stefan Weber und Jeff Quasi Klein. Dankeschön.
Das war Nenn mich nicht, der Talk. Diese Sendung war eine Zusammenarbeit von Radio 1 und RBB Kultur, den staatlichen Museen zu Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und uns beiden wohlgemerkt.
Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören.
Nenn mich nicht, der Diversity Talk von Radio 1 und RBB Kultur mit Hartnett Tesfay und Sophia Wetzke.